Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Finma rügt die Valiant Bank wegen Marktmanipulation. Sie habe die eigene Aktie künstlich hochgehalten. Die Berner Bank akzeptiert die Kritik nur teilweise. Die Credit Suisse macht im ersten Quartal einen kleinen Gewinn und hat in den USA immer noch größere Sorgen. Aus zwei Salzmonopolen wird eins. Die Salinen von B in der Waadt und die Rheinsalinen wollen sich zusammenschließen. Schappert, der Westschweizer Karikaturist mit spitzer Feder und frechem Pinsel, wird in den USA ausgezeichnet. Und das Erdbeben von Genf, wie die Genfer Regierung den Verlust von 1300 Zeronostellen nennt. Wir reden im Tagesgespräch über Wut und Enttäuschung in der Stadt und über Zustand und Zukunft der Boomregion am Genfersee. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Kropf.
Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, kritisiert die Führung der Valiant, der größten Regionalbank der Schweiz. Diese habe im Herbst 2010 den Aktienkurs künstlich hochgehalten, indem sie in übermäßigem Ausmaß eigene Aktien gekauft habe. Damit habe Valiant in schwerer Weise gegen ihre Gewährs- und Organisationspflichten verstoßen. Die Credit Suisse hat in den ersten drei Monaten des Jahres einen kleinen Gewinn gemacht, 44 Millionen Franken. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr, als der Grossbank unter dem Strich über 1 Milliarde Franken blieb. Dass der Gewinn dieses Quartal so tief ausgefallen ist, hat mit einem buchhalterischen Effekt zu tun. Die Grossbank hat ihre Schulden neu bewertet. Dies hat den Abschluss mit gut 1,5 Milliarden Franken belastet. Die deutsche Regierung bringt das Steuerabkommen mit der Schweiz ins Parlament. Das entsprechende Gesetz sei am Vormittag vom Kabinett verabschiedet worden, meldet das Finanzministerium in Berlin. Das Gesetz steht bereits heute Nachmittag erstmals auf der Traktantenliste des Bundestages, der Grossen Parlamentskammer. Umstrittener als im Bundestag ist das Gesetz aber im Deutschen Bundesrat, der Länderkammer. Dort verfügt die SPD über genügend Stimmen, um das Gesetz zu blockieren. Letzte Woche hat der Bundesrat beschlossen, die Zuwanderung aus 8 osteuropäischen EU-Staaten vorübergehend zu begrenzen. Nun hat er die Details zu dieser sogenannten Ventilklausel dazu festgelegt. Demnach werden nur noch knapp 2200 Personen Anrecht haben auf eine B-Aufenthaltsbewilligung. Diese wird EU-Bürgern mit oder ohne Arbeitsvertrag für 5 Jahre erteilt. Zum Vergleich: Im letzten Jahr hatten 6500 Personen aus den 8 betroffenen osteuropäischen Ländern diesen B-Ausweis erhalten. In einem Jahr will der Bundesrat dann entscheiden, ob er die Beschränkung um 12 Monate verlängern will. Die Grossbank UBS zahlt den Schweizer Parteien künftig insgesamt 1 Million Franken pro Jahr. Allerdings zahlt sie nicht allen. Geld erhalten nur jene Parteien, die sich, wie die UBS schreibt, eindeutig zu Wettbewerb und Marktwirtschaft bekennen. Ob SP und Grüne diese Kriterien erfüllen, wollte ein UBS-Sprecher nicht sagen. Die Parteien können sich nun um das Geld bewerben. Die Million verteilt die UBS nach der Anzahl der Parlamentssitze. Der Technologiekonzern ABB hat seinen Umsatz im ersten Quartal über alle Bereiche hinweg steigern können. Der Umsatz stieg insgesamt um 6% auf 9 Milliarden Dollar. Der Gewinn nahm um 5% zu auf 685 Millionen Dollar. Besonders profitiert habe man von den weltweit steigenden Investitionen in die Stromversorgung, teilt ABB mit. Die beiden Salzmonopolisten in der Schweiz wollen sich zusammenschließen. Die Saline de B, die das Monopol für den Kanton Waadt hat, und die Rheinsalinen mit dem Monopol für den Rest der Schweiz. Die beiden Monopolisten haben eine entsprechende Recherche der Neuen Zürcher Zeitung bestätigt. Ziel sei es, durch eine Konzentration der Kräfte die preisgünstige Salzversorgung der Bevölkerung nachhaltig zu sichern, teilen die beiden Unternehmen mit. Woher stammt der Strom, den die Schweizer Kundschaft von ihren Stromlieferanten bezieht? Eine neue Internetseite gibt Auskunft darüber. Dort wird etwa ersichtlich, wie viel Strom aus Atomenergie, aus Wasserkraft oder aus Abfällen stammt. Und einzelne Stromlieferanten lassen sich miteinander vergleichen. Betreiber der Seite ist der Verband Swiss Power, dem 20 Schweizer Stadtwerke angeschlossen sind, mit über 1 Million Stromkunden. Die Wirtschaft Großbritanniens ist in den ersten 3 Monaten des Jahres wieder in die Rezession abgerutscht. Im Vergleich zum Vorquartal sei das Bruttoinlandprodukt um 0,2% zurückgegangen, teilt die nationale Statistikbehörde mit. Das Kräftemessen zwischen den beiden benachbarten Atommächten Pakistan und Indien geht weiter. Nachdem das indische Militär letzte Woche eine Langstreckenrakete getestet hatte, zog Pakistan nun nach. Es testete eine Mittelstreckenrakete, welche auch für einen Atomangriff geeignet ist. Nach Einschätzung von Militärexperten fliegt die Rakete bis zu 3000 Kilometer weit.
12.36 Uhr. In den nächsten Minuten berichten wir ausführlicher über Banken, ihre Sünden und Sorgen. Konkret über die Berner Valiant, die im Clinch mit der Finanzmarktaufsicht ist, und über die Credit Suisse, die in ihrer Bedrängnis in den USA Mitarbeiternamen an die Amerikaner liefert. Und weiter. Tablet-Computer sind in Solothurner Schulzimmern nicht Spielzeuge, sondern vielfältige Lehrmittel. Und «Schwarze Engel» heißt ein Chor im bulgarischen Sopot. Sie singen ungebeten vor den Häusern säumiger Steuerzahler. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Zunächst die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.138 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,20 gehandelt, der Dollar zu 90,92 Rappen. Das Wetter im Norden ist es trotz Schleierwolken heute freundlich. In den Föhnregionen scheint oft die Sonne. In Jura-Nähe und im Süden nimmt die Bewölkung zu und örtlich fällt Regen. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen rund 16 Grad, mit Föhn gibt es sogar bis 19 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag scheint im Norden überwiegend die Sonne, im Westen und im Jura ist es zeitweise bewölkt und örtlich kann es auch kurz regnen. Die Temperatur steigt am Freitag auf 24 bis 27 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Zürich auf der A3 Richtung Wiedikon, zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende Stau. Dann ein Hinweis für den Schwerverkehr zwischen Basel-Kleinhüningen und dem Grenzübergang Basel-Weil, Lastwagenstau. Und noch ein Hinweis für den Transitschwerverkehr in Richtung Italien. Wegen eines Feiertages in Italien werden am Warenzoll in Chiasso keine Lastwagen abgefertigt. Der Schwerverkehr wird in den Warteräumen angehalten. Zudem ist in Graubünden die A13 zwischen Chur Süd und Bellinzona Nord für den Transitschwerverkehr gesperrt. Die Warteräume sind belegt.
Happige Vorwürfe an die Berner Valiant Bank, die größte Schweizer Regionalbank. Die Finanzmarktaufsicht wirft ihr vor, sie habe im Herbst 2010 den Aktienkurs künstlich hochgehalten und damit in schwerer Weise gegen Vorschriften verstoßen. Bei der Valiant wehrt man sich gegen diese Kritik. Klaus Polanomi.
Die Gewerbekasse in Bern, die Spar- und Leihkasse Bern, die Bank Belp oder die Ersparniskasse Murten. Aus diesen Wurzeln entstand in den 90er Jahren die Valiant Bankengruppe. Sie vergibt Hypotheken und Geschäftskredite und führt die Sparhefte ihrer Kunden. Und mit diesem soliden, konservativen Geschäftsmodell trotzte die Valiant auch der internationalen Finanzkrise. Oder schien es nur so? Jedenfalls blieb ihr Aktienkurs auch im Herbst 2010 auf konstant hohem Niveau, als ringsum alle Bankaktien tauchten. Dann aber, innerhalb weniger Tage, brach auch der Kurs der Valiant-Aktie um rund ein Viertel ein. Nun kommt die Finanzmarktaufsicht FINMA zum Schluss. Die Valiant-Bank hat den Aktienkurs über Monate künstlich hochgehalten, indem sie eigene Aktien kaufte zu einem überhöhten Preis, der schließlich nicht mehr zu halten war. FINMA-Sprecher Tobias Lux.
Es wurde mit Aktien in einer Art und Weise gehandelt, die den Börsenkurs verzerrte, und das ist nicht zulässig.
Diesen Rüffel der FINMA will Valiant nicht auf sich sitzen lassen. Man überlege sich, die Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten, sagt Valiant-Verwaltungsratspräsident Kurt Streit. Denn die Bank habe nur rund 1,7% der frei gehandelten Valiant-Aktien aufgekauft.
Und ich glaube, da kann man sich sehr fragen, können Sie über 2,5-3 Monate mit einem Aktienanteil von 1,7% den Kurs effektiv beeinflussen?
Die FINMA meint ja. Valiant meint Nein und akzeptiert den Vorwurf der Marktmanipulation folglich nicht. Sie sorgt sich um ihren Ruf. Kein Problem seien hingegen die Maßnahmen, die die Aufsicht nun fordert. Die Bank müsse Organisation und interne Vorschriften so anpassen, dass sich so etwas nicht wiederholen könne.
Die Maßnahmen, die Auflagen, die sind für uns völlig okay. Wir haben sie bereits ab Ende 10 vollzogen und haben den Handel mit den Eigenbeständen an eine Drittbank ausgelagert.
So könne man mögliche Interessenkonflikte zwischen der Bank und ihren Kunden vermeiden. Dies hatte man schon aufgrund einer internen Untersuchung beschlossen. Offen bleibt somit bloß noch eine Frage. Der konstant hohe Kurs der Valiant-Aktie vor dem Kurssturz vom Oktober 2010 führte zum Vorwurf, das Management und der Verwaltungsrat der Valiant-Bank hätten dank Optionsprogrammen stark vom hohen Aktienkurs profitiert und über Jahre insgesamt rund 50 Millionen Franken Gewinn eingefahren. Dazu FINMA-Sprecher Tobias Lux.
Zu diesem Sachverhalt können wir gar keine Stellung nehmen. Die FINMA hat sich in diesem Verfahren wirklich voll auf diese Ereignisse rund um den Kurssturz und auf die Frage der Marktmanipulation konzentriert.
Klar ist aber nach der FINMA-Untersuchung, es gibt keinerlei Hinweise auf ein strafbares Verhalten. Auch Valiant sieht sich in dieser Hinsicht entlastet. Die Bank betont dann auch, personelle Konsequenzen habe der Fall keine. Dass Verwaltungsratspräsident Kurt Streit in einem Jahr zurücktritt und durch Postchef Jürg Bucher ersetzt wird, das habe hiermit nichts zu tun. Diesen Wechsel habe man bereits vor einiger Zeit mitgeteilt.
Die Banken haben der Schweiz ein gröberes Problem eingebrockt, als sie amerikanische Steuerhinterzieher gezielt als Kunden anwarben. Um die USA zufriedenzustellen, macht der Bundesrat umstrittene Konzessionen und auch die Banken versuchen, die USA zu beschwichtigen, mit nicht minder umstrittenen Maßnahmen. Die Credit Suisse hat heute auch offiziell bestätigt, dass sie den USA Namen ihrer Kundenberater ausgeliefert hat. Was sie sich davon verspricht und wie das bei den Bankangestellten ankommt, Evelyn Kobler.
Schon seit über einem Jahr steht die Credit Suisse in sehr engem Kontakt mit den US-Behörden, mit der Justiz und der Steuerbehörde. Und die Grossbank zeigte sich von Anfang an sehr kooperativ, lieferte anfänglich vor allem statistische Angaben zum Amerika-Geschäft, also dazu, wie viele Amerikaner wie viel Geld auf CS-Konti deponiert haben. In einem zweiten Schritt lieferte die CS mit anderen Banken auch interne Dokumente, Mails, Aktennotizen zum Amerika-Geschäft. Dort waren die Namen der Bankmitarbeiter auf Geheiß des Bundesrates allerdings abgedeckt, kodiert. Kürzlich hat die CS, wie andere Banken auch, mit dem Segen des Bundesrates diese Kodierung aber gelüftet, hat den Amerikanern so Namen von Angestellten offengelegt. Das sei im Interesse der Bank und der Mitarbeiter erfolgt, sagt CS-Chef Brady Dugan.
We believe this is actually better for the bank and the employees, because we think actually the sooner we can get to a resolution of this matter, the better off everybody is going to be.
Das alles diene dazu, den Steuerstreit mit den Amerikanern möglichst rasch zu lösen, hofft Dugan. Ob das die Amerikaner gleich sehen, ist eine andere Frage. Dass die CS mit diesem Vorgehen auch Namen von Angestellten an die USA geliefert hat, die sich nichts vorwerfen lassen müssen, nicht gegen interne Regeln der Bank verstoßen haben, nimmt Brady Dugan in Kauf. Sie hätten ja auch nichts zu befürchten, sagt er.
If people haven't done anything wrong, then they have nothing to worry about.
Denis Scherwe vom Schweizerischen Bankenpersonalverband sieht das naturgemäß anders. Aus ihrer Optik sind die Mitarbeiter Opfer. Sie müssten jetzt damit rechnen, von den US-Behörden kontaktiert, befragt zu werden. Und das schaffe eine große Verunsicherung bei den Mitarbeitenden.
Das sind sehr unangenehme Momente, und auch wenn er unschuldig ist, diese Unschuld wird sich möglicherweise erst Wochen oder Monate später beweisen.
Scherwe appelliert an alle Banken.
Für uns wichtig ist, dass die Mitarbeiter, die auf dieser Liste sind, dass die informiert werden und dass es eine ganz klare Information an allen Angestellten der Bank gemacht wird, dass die Betroffenen informiert worden sind.
Das scheinen die Geldhäuser aber unterschiedlich zu handhaben. Während die HSBC laut Scherwe ihre Angestellten informiert hat, hat die CS bisher eigenen Angaben zufolge auf eine solche interne Information verzichtet. So oder so, dass Banken Namen von Angestellten an die USA liefern, zeigt, wie groß der Druck aus Amerika sein muss. Die Banken ziehen es vor, den US-Behörden im Steuerstreit so weit wie möglich entgegenzukommen und nehmen dafür in Kauf, eigene Mitarbeiter zu verärgern und zu verunsichern.
Fast 500.000 Tablet-Computer gingen im vergangenen Jahr über die Ladentische, die meisten davon iPads von Apple. Immer häufiger werden Tablet-Computer auch in Schulen verwendet. Im Kanton Solothurn startet nun ein neuartiges Projekt. Gleich in 12 Klassen bekommen alle Schülerinnen und Schüler einen Tablet-Computer, solche von Apple und solche von Lenovo. Man will sehen, ob sie auch im Klassenzimmer Sinn machen. Projektleiter Andy Scher von der Fachhochschule Nordwestschweiz ist zuversichtlich.
Diese Oberfläche zu berühren und damit zu arbeiten, das ist eine neue Erfahrung im Bildungsbereich und die wird sehr geschätzt. Das Zweite, wir beobachten, dass sie sehr viel untereinander austauschen, dass sie das kooperative Lernen wird mit diesen Geräten ganz bestimmt gefördert. Der andere Teil, den wir beobachten, die Kinder haben natürlich die Möglichkeit, ein Programm mehrfach zu machen, ihr Lerntempo zu bestimmen. Das sind einfach Vorteile, weil wir da unterschiedliche Lerntypen abholen können.
Und wie das den Unterricht verändert? Regionalkorrespondent Alex Moser hat die 6. Primarschulklasse in Dulliken besucht. Dort arbeiten die Schüler bereits so.
Wenn man durch ein Teleskop schaut,
die Sechstklässler in Dulliken beschäftigen sich heute in Zweiergruppen mit verschiedenen Aufgaben. Kevin und Christian sehen sich auf ihrem iPad einen interaktiven Film über das Weltall an. Dazu müssen sie parallel einen Fragebogen über den Film beantworten.
Fliegt man von der Erde aus in Richtung Sonne, erscheint zuerst der Planet Venus.
Unsere beiden Venus, Nachbarplanet. Und der andere ist das größte. Weißt du was? Weißt du, das noch etwas auswendig?
Merkur.
Merkur.
Und schließlich.
Die beiden Freunde finden sich bestens mit dem iPad zurecht. Die intuitive Bedienung mit den Fingern gelang allen Schülern von Anfang an. Kevin ist begeistert vom neuen Gerät.
Ja, viele Kinder können es besser lernen mit elektronischen Geräten. Mir geht es besser. Es ist schon viel anders. Im Buch lesest du, da schaust.
Es sei aber nicht so, dass er zu Hause nicht auch einmal ein Buch in die Hand nehme. Am nächsten Tisch beschäftigt sich Mariam mit einer Mathematikaufgabe auf dem iPad.
Das geht 11 minus rote halt einfach. Es ist minus 14.
Rechnen muss man am Schluss halt immer noch im Kopf. Aber das Lernen wird Mariam mit dem iPad deutlich vereinfacht, weil es ihr Spaß macht. Hier ist die Mathematik-App nämlich ein Spiel. Darin geht es um eine Frau im Mittelalter.
Die Frau war sehr arm und dumm. Und wenn ich mehr Steine sammle, dann wird das immer wie gescheiter. Erst Schmied, jetzt Händler, dann hat es immer so Stufen.
Und wenn Mariam für die virtuelle Frau im Spiel gut rechnet, werden Mariam und die arme Frau kluge Prinzessinnen. Die Tablet-Computer von heute haben meist auch eine Videokamera eingebaut. Markus Schenk wird deshalb in dieser iPad-Stunde zum Zeichentrick-Videofilmer.
Man muss ein Video machen über Figuren, die sich so bewegen und Trickfilme macht. Jetzt auf dem iPad ist es einfacher, weil man das iPad selber auch bewegen kann. Ich kann das so machen. Und das ist viel einfacher, anstatt mit dem Computer. Und man immer muss immer zurechtweisen, wo das ist. Das iPad kann man einfach leicht in den Hang haben und kann föteln.
Und so in kurzer Zeit einen kreativen Zeichentrickfilm machen. Ob gefilmt, gezeichnet oder als Tonaufnahme, es sei erstaunlich, welch kreative Produkte die Schüler jeweils mit ihren iPads abliefern, sagt Klassenlehrer Reto Kaser.
In solchen Bereichen sind sie wirklich sofort Feuer und Flamme, um so etwas auszutüfteln. Das packt sie eigentlich in ihren kreativen Werken. Und da haben sie immer tolle Ideen, wo ich jedes Mal denke, ja, das ist wirklich verrückt gemacht oder ist eine gute Idee, wenn man so etwas kann. Umsetzen, oder?
Und was ist mit den Schülern, die während des Unterrichts anstatt zu arbeiten nur im Internet surfen? Da müsse man als Lehrer die Schüler halt im Griff haben, sagt Reto Kaser. Dies gelte im iPad-Unterricht wie sonst auch. Für ihn ist das iPad eine kleine Revolution im Klassenzimmer.
Man kann halt Inhalt anders darstellen, als nur als Text, sondern als Animation, als Film, als Audio-Tonspur, um zu einem Hörbuch etwas mal hört, statt nur liest. Also das, dass so viele Medien in diesem Gerät eigentlich vereint sind, sehe ich eigentlich grosse Einsatzmöglichkeiten. Ja.
Am Ende der Schulstunde, als die Sechstklässler ihre iPad-Bildschirme poliert und verstaut haben, da kommt doch noch eine kontroverse Diskussion auf. Würde die Klasse noch auf ihre geliebten iPads verzichten und zurück zum normalen Buch gehen? Nein, heißt es bei fast allen.
Du kannst besser Sachen suchen, weil im Buch hat es nur das, was drin steht. Auf dem iPad hat es praktisch alles, was auch im Internet ist. Und noch mehr. Findest du mehr Sachen?
Du kannst auch in einem Lexikon schauen.
Du kannst es, das ist nicht so ein dickes, schweres Buch, das immer herumtragen
musst. Es gibt auch Lexikons, die dünn sind im Fach.
Dann findest du aber nicht so viele Sachen.
C'est le ton qui fait la musique. Es kommt auf den Ton an, wie man etwas sagt. Das nimmt man sich in der bulgarischen Stadt Sopot zu Herzen. Dort werden säumige Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit Musik zur Kasse gebeten. Wie das funktioniert, weiß Susanne Glass von der ARD.
Man nennt sie die schwarzen Engel von Sopot. Denn sie tragen schwarze Anzüge und dunkle Krawatten zum blütenweißen Hemd, dazu dunkle Sonnenbrillen. 12 Männer und eine Frau ziehen in ihrem bulgarischen Provinzstädtchen regelmäßig los, um Geld von den säumigen Steuerzahlern einzutreiben, und zwar auf eine ebenso ungewöhnliche wie effektive Weise. Jetzt sind sie auf dem Weg zu einem Kaffeehausbesitzer. Ihr Auftraggeber ist, wie üblich, der Bürgermeister. Vor 2 Jahren habe ich die Schwarzen Engel das erste Mal beauftragt, erzählt Veselin Lichev. Und war sehr angenehm überrascht, wie erfolgreich sie sind. Sie brachten uns anfangs in manchen Wochen bis zu 40.000 Lever zusätzlich, also 20.000 Euro. Jetzt sind es manchmal sogar weit mehr als 30.000 Euro innerhalb kurzer Zeit. Die Tische vor dem Kaffeehaus sind bei strahlendem Sonnenschein alle voll besetzt. Als die schwarzen Engel anrücken, nicken einige der Gäste anerkennend mit dem Kopf. Andere schmunzeln. Die Herren und die Dame gruppieren sich vor dem Eingang, nehmen Haltung an und singen los. Ihr ganz normales Repertoire an bulgarischen und internationalen Volksliedern. Denn die Schwarzen Engel sind ein Gesangsverein, und zwar ein sehr guter. Der Chor der Sopoter Waffenfabrik, es gibt ihn schon mehr als 50 Jahre. Innen im Café ist der Besitzer unruhig geworden. Er und seine Gäste wissen ganz genau, dass dies hier kein normales Ständchen ist. Denn der Auftritt der Schwarzen Engel ist die klare Ansage, hier hat einer bisher vergessen, Steuern zu zahlen und wird jetzt freundlich daran erinnert, dies nachzuholen. Der Kaffeehausbetreiber hat sich sein Kassenbuch geholt, blättert nervös in den Unterlagen. Kommentieren will er den Auftritt aber nicht. Das tun schon seine Gäste draußen. Viele haben bei den Liedern begeistert mitgesungen. Jetzt meinen sie, der Kaffeehausbetreiber werde aus Scham sicher bald Steuern bezahlen. Wie viel Steuern die so Besungenen jeweils schulden, darf der Bürgermeister nicht verraten. Tatsache ist, die Gemeindekasse verzeichnet seit den Auftritten der Schwarzen Engel deutlich mehr Einnahmen. Mit dem zusätzlichen Geld hat die Gemeinde öffentliche Plätze verschönern lassen und die örtliche Schule für behinderte Kinder und Jugendliche ausgebaut. Der Bürgermeister, erst 44 Jahre alt, schon seit 9 Jahren im Amt und parteiunabhängig, meint, dass seine ungewöhnliche Idee in Sopot deshalb so gut funktioniere, weil die Menschen hier bekannt für ihren Humor und ihr Ehrgefühl seien. Ich will auch niemand beleidigen, aber etwas mehr Kreativität und Disziplin beim Haushalten könnte generell den meisten Gemeinden und Ländern nicht schaden. Nur wenn Sie mich jetzt nach Griechenland fragen, die können da ja gar nicht so viel singen, wie Steuern geschuldet werden. Die Schwarzen Engel können und wollen jedenfalls noch lange weiter singen. Ein paar hunderttausend Euro haben sie der Gemeinde schon gebracht. Am Umsatz beteiligt sind sie natürlich nicht, denn in Sopot ist das alles Ehrensache.
12:54 Uhr. Messerscharf kommentiert Patrick Schappat mit seinen Karikaturen täglich das Weltgeschehen. Der Genfer zeichnet für die NZZ am Sonntag, die Westschweizer Zeitung Le Temps und die International Herald Tribune in New York. Nun wird Chabat für seine Arbeit geehrt. Als erster Europäer bekommt er den Thomas-Nast-Preis. Dieser prestigeträchtige Preis wird von den ausländischen Korrespondenten in den USA vergeben. Patrick Mühlhauser hat Chabat in Genf getroffen.
Dieser eher kleine Mann hinter seinem Zeichnerpult wirkt harmlos. Seine dunklen Augen leuchten freundlich, seine Stimme ist leise und sanft. Ganz anders seine Zeichnungen. Die Karikaturen von Patrick Chabat rütteln auf, sind zum Teil schockierend und gleichzeitig witzig. Er arbeitet mit Klischees. Eine Pressekarikatur müsse auf den ersten Blick verstanden werden, sagt der 45-Jährige.
En quelques secondes, vous allez comprendre que c'est un Français, parce qu'il a un béret et une baguette, bien que j'en ai jamais croisé à Paris comme ça. Mais ce que vous allez dire avec ce Français ne sera pas forcément un cliché.
Ein Mann mit Béret und Pariserbrot unter dem Arm sei als Franzose erkennbar. Doch die Aussage, die sich hinter der Karikatur verberge, sei alles andere als ein Klischee. Patrick Chabat arbeitet in drei Sprachkulturen. Überall bringt der Zeitungsleser zum Schmunzeln. Doch es gebe Unterschiede.
Peut-être que les féministes uriquoises vont réagir plus fort à des allusions un peu paillardes et crues, alors que les romans adorent ça. Voilà, il y a des petites choses comme ça.
Wenn er sich beispielsweise über den Feminismus lustig mache, dann käme das in Zürich weniger gut an als in der Westschweiz, wo man diese Art von Humor liebe, erklärt der Karikaturist. Auch in den USA müsse er aufpassen, welche Klischees er verwende.
Ils ont pas envie qu'on utilise les gros clichés qui font rire tout le monde en Europe, Hamburger etc.
Während Europäer einen dicken Amerikaner mit einem Hamburger in der Hand lustig fänden, werde in den USA darüber nicht gelacht. Zeitungsleser zum Schmunzeln bringen ist aber nur eine Sache, die Patrick Chabat beherrscht. Seit Jahren bereist der Genfer mit libanesischen Wurzeln Krisengebiete auf der ganzen Welt und zeichnet Reportagen. Das helfe ihm, das Weltgeschehen besser zu verstehen.
Je vois la réalité qui est souvent grise, alors que la caricature, le dessin de presse, c'est noir et blanc, c'est simple.
Seine Karikaturen seien schwarz-weiß, gut und böse klar getrennt. Die Realität sei aber oft grau. In den Zeichnungen macht er Karikaturen zu schrecklichen Themen und das mit Humor. Doch auch für Patrick Chabat gilt eine Grenze.
Et moi, ma limite, c'est par exemple quand je fais un dessin sur un sujet sensible ou qui touche des gens en particulier, des victimes ou autres, je veux être capable de répondre au téléphone si une veuve m'appelle le lendemain.
Wenn er eine Karikatur macht, die Opfer betrifft, dann wolle er am nächsten Tag am Telefon einer Witwe, die sich verletzt fühle, Red und Antwort stehen können. Die Karikaturen von Patrick Chabat berühren viele Menschen, doch schnell sind die Zeichnungen auch wieder vergessen.
C'est comme du poisson, au bout de 3 jours, il commence à sentir, c'est-à-dire qu'un dessin de presse n'est valable que dans l'instant.
Mit der Pressezeichnung sei es wie mit einem Fisch, der nach 3 Tagen stinkt, sagt der Genfer. Nur der Augenblick zähle.
Es ist irgendwie die letzte Hoffnung, die Waffenruhe, die Vermittler Kofi Annan in Syrien ausgehandelt hat. Seit dem vorletzten Wochenende wird weniger Gewalt angewendet, aber ob die Waffenruhe wirklich hält, ist alles andere als sicher. So flüchten immer noch viele Menschen in die benachbarte Türkei. Reinhard Baumgarten von der ARD war an der Grenze zu Syrien und hat dort Menschen getroffen, die sich von dieser Waffenruhe nichts erhoffen.
Vor knapp einer Woche ist Abu Wa'il über die grüne Grenze in die Türkei gekommen. In der Nähe der Kleinstadt Reyhanlı in der Provinz Hatay ist der 43-Jährige mühsam durch ein Loch im Zaun gekrochen.
Ich habe ein Problem mit meiner Wirbelsäule. Ich habe während der Folter viele Schläge aufs Rückgrat bekommen. Das hat mein Rückenmark verletzt und ich habe alle Kraft verloren. Ich habe nicht demonstriert. Ich war Polizist, bin aber festgenommen worden, weil ich die Leute zum Protest ermutigt habe und weil ich mich weigerte, auf Demonstranten zu schießen.
Abu Wa'ils Hände zittern wie Espenlaub, seine Arme kann er kaum über Nabelhöhe heben. Zum Rauchen beugt er sich weit nach unten. Er sitzt im Hof des Krankenhauses in Reyhanlı. In seiner Heimat könne er sich nicht medizinisch behandeln lassen, weil er dort als Staatsfeind angesehen werde. Sobald er wieder einigermaßen hergestellt sei, versichert der Vater von 3 Kleinkindern, wolle er nach Syrien zurückkehren, Abu Wa'il, der einstige Polizeioffizier, wird sich der Freien Syrischen Armee anschließen.
Es gibt keinen Waffenstillstand. Sie feuern auf jede friedliche Demonstration. Das Regime will keine friedlichen Demonstrationen, weil ihm das schadet. Sie wollen töten und angebliche bewaffnete Banden dafür verantwortlich machen.
Sagt Ismet Abdul Rafur. Der 62-Jährige war Professor an der Uni in Damaskus. Er hat noch 8 Kinder. Ein Sohn ist vor einem halben Jahr bei einer Demonstration erschlagen worden. Die Lage in seiner Heimat habe sich seit dem vor 2 Wochen vereinbarten Waffenstillstand nicht beruhigt. Kofi Annans Mission als UN-Sonderbeauftragter für Syrien hält er für gescheitert.
Kofi Annan verschafft dem Regime Aufschub, ebenso die UN. Das sind alles Opportunisten. Das Regime zieht keine Truppen und keine Schläger aus den Städten ab. Die lassen sie da, weil sie wissen, dass das Volk massenhaft auf die Straße gehen und das Regime stürzen würde.
Der sichtlich unter Schmerzen leidende Ex-Polizist Abu Wa'il wird noch deutlicher.
Was wir bislang von den Vereinten Nationen gesehen haben, ist, dass sie mit dem Assad-Regime gegen Syrien konspirieren. Sie gewähren ihm Aufschub und er tötet unterdessen tausende Menschen. Alle konspirieren sie mit dem Regime gegen das syrische Volk. Die UN, die USA, Israel, Frankreich, die Briten, Russland. Alle konspirieren sie mit dem Assad-Regime gegen das syrische Volk.
Via Skype, Internet und per Mobiltelefon halten viele Flüchtlinge in der türkischen Provinz Hatay Kontakt zu ihren Familien in Syrien. Die angebliche Waffenruhe sei gleichzeitig ein Täuschungsmanöver und die Ruhe vor einem noch größeren Sturm.
13.01 Uhr. Stoff des Tagesgesprächs heute. Zustand und Zukunft der Genfersee-Region. Was bedeutet der Verlust von 1300 Serono-Jobs? Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Klopf.
Die Finanzmarktaufsicht kritisiert die Bank Valiant. Sie habe im Herbst 2010 eigene Aktien gekauft und damit den Aktienkurs künstlich und unerlaubt hochgehalten. Der Bundesrat hat die Details geregelt, wie er die sogenannte Ventilklausel handhaben will. Demnach werden nur noch gut 2000 Personen aus 8 osteuropäischen Staaten in die Schweiz kommen dürfen. Eine neue Internetseite gibt Auskunft, woher der Strom in der Schweiz stammt. Betreiber der Seite ist ein Verband von städtischen Elektrizitätswerken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.